geglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben
und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind in der letzten Episode der großen biblischen Texte.
Ja.
Und wir schließen ab mit einem Text, der gerade sowas wie eine Hochkonjunktur erlebt, nämlich mit der Johannes-Offenbarung.
Ja, also ich meine, das muss man sich schon noch geben, so zum krönenden Abschluss.
Ja.
Wir haben in der Vorbesprechung gemerkt, dass wir ganz unterschiedliche Bezüge oder Erfahrungen mit dem Buch gemacht haben, die werden zur Sprache kommen.
Aber da muss ich dir jetzt noch kurz was erzählen. Ich habe doch zu dir so flapsig gesagt, also für mich ist die Offenbarung ein Buch mit 7 Siegeln und habe jetzt erst in der Vorbereitung gemerkt, dass sogar der Spruch ein Buch mit 7 Siegeln eigentlich aus der Offenbarung selbst kommt.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das ja. So geil. Das kommt von da. Ja, wir steigen ein mit den ersten Versen, um da mal ein bisschen reinzukommen.
Also das Ganze beginnt folgendermaßen. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, zu zeigen seinen Knechten, was in Kürze geschehen muss, und die er durch seinen Engel kundtun ließ, seinem Knecht Johannes, der das Wort Gottes bezeugt hat und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er geschaut hat. Selig, wer die Worte der Weissagung vorliest, und selig, die sie hören, und die bewahren, was darin geschrieben steht. Denn die Zeit ist nahe.
Hm.
Ja, Manu, vielleicht fangen wir mal ganz einfach an. Wer ist denn dieser Johannes?
Ach, das weiß man nicht so genau. Ich bin bis jetzt immer mit der fröhlichen Überzeugung groß geworden, dass es sich um den Jünger Johannes handelt.
Gut, da wissen wir wenigstens, dass das nicht sein kann. Das Buch wurde wahrscheinlich so gegen Ende des ersten Jahrhunderts verfasst. Und wenn Johannes, der Lieblingsjünger von Jesus, eine einigermaßen normale Lebenserwartung gehabt hat, dann war er da schon unter der Erde.
Der ist halt besonders alt geworden.
Ja, nein.
Ja, jetzt nimm mir das nicht weg.
Nein, ich meine nur, man sieht dann auch, dass es innerhalb der, also unter den Kirchenvätern Diskussionen gibt, ob dieses Buch kanonisch ist oder nicht. Und da fällt schon ab und zu dann das Argument, dass man sagt, ja, hey, das ist immerhin von einem Jünger. Mm. Aber so wirklich durchgesetzt hat sich ja diese Meinung dann nicht. Und Johannes schreibt ja auch nicht, ich der Jünger Jesu oder ich der Apostel oder irgendwie sowas, sondern er beschreibt sich hier als ein Knecht, der jetzt das Wort Gottes bezeugt, nämlich eben all das, was ihm gezeigt wird.
Mm.
Und Manu, da sind wir ja an einem mega spannenden Punkt, weil gerade die Johannes-Offenbarung immer wieder Anlass gegeben hat, also immer wieder meine ich jetzt in den letzten paar hundert Jahren, von sowas wie Verbalinspiration auszugehen.
Mhm.
Und das ist total seltsam, weil Johannes eigentlich gerade in den ersten Zeilen klar macht, dass das hier gar nichts mit Verbalinspiration zu tun hat, oder? Sondern er bezeugt das, was er gesehen hat, das, was ihm gezeigt wird. Und natürlich tut er das dann in seinen Worten und in seiner Sprache.
Ach so, meinst du das jetzt? Ja, genau.
Also jetzt Verbalinspiration als Idee, dass dir quasi etwas diktiert wird oder sogar noch die Hand geführt wird, also Wort für Wort vorgegeben wird, was du aufschreibst, das macht Johannes auf gar keinen Fall, sondern Johannes empfängt irgendwie eine Offenbarung in Form von Bildern und von Statements und die gibt er dann selbst wieder.
Ja, es sind eigentlich so Himmelsvisionen, die er dann in Worte fasst.
Ja.
Ich habe jetzt gedacht, du spielst auf was anderes an, als du das Thema Verbalinspiration eingebracht hast, weil die Argumentationsfigur, die ich kenne, nicht nur im Blick auf die Offenbarung, sondern überhaupt auf die prophetischen Texte der Bibel, ich kenne das aus der evangelikalen Apologetik, das wurde vor allem so in den 70er, 80er Jahren ganz, ganz groß geschrieben, da hat man versucht, Gründe zu finden, um zu beweisen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Okay. Und da waren eben die prophetischen Texte, auch die Offenbarung, immer wieder sehr beliebt, weil man dann zeigen konnte, dass ein alter Text Dinge voraussagt, die genauso eingetroffen sind. Und das kann nur sein, wenn dieser Text göttlich inspiriert war, also inspiriert von einem Wesen, das eben die Voraussicht auf die Zukunft hat. Und ich bin aufgewachsen mit dieser Argumentation zur Bestärkung eigentlich des Glaubens der Christen, dass man sagen konnte, schaut mal, da eben Jesaja, Jeremia, die Propheten, auch die Offenbarung, die haben Dinge vorausgesagt und das wird jetzt, das ist jetzt eingetroffen. Ja. Israel wurde neu gegründet, die Juden kehren zurück ins Heilige Land und so. Man hat ganz viele Ereignisse, auch zeitgeschichtliche Ereignisse, dann als Erfüllungen biblischer Prophetien verstanden und damit bewiesen, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und das ist natürlich eine, ich habe das dann irgendwann später erst realisiert, dass sich diese Art von Glaubensverteidigung, von Apologetik auch ganz fürchterlich in den Arsch beißen kann, weil es natürlich erstens mal eine ganze Menge biblischer Prophetien gibt, die sich ganz offensichtlich nicht so erfüllt haben. Also da werden in den alttestamentlichen Propheten schon, werden Städte dem Untergang geweiht, die es heute noch gibt und die Leute betreiben fröhlich Markt und liegen am Strand und man fragt sich, was jetzt mit dieser angekündigten Vernichtung ist. Und bei der Offenbarung ist es natürlich, da kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen, besonders brisant, weil man die zeitgeschichtlichen Erfüllungen eigentlich alle 10 Jahre komplett überarbeiten muss.
Ja, aber darauf kommen wir dann vielleicht eine Stunde später noch. Ich finde es halt ein ziemlich interessantes Buch, die Offenbarung, weil Johannes, der hier als Autor genannt wird, ja auch einiges über sich selbst preisgibt und wie er seine Rolle versteht. Das geht dann ein paar Verse später weiter. Da schreibt er, ich, Johannes, euer Bruder und Gefährte in der Bedrängnis, der mit euch Teil hat an der Herrschaft und mit euch in Jesus ausharrt, ich bin auf die Insel Patmos gekommen, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Also das scheint einer zu sein, der irgendwie unter einer Form von Glaubensverfolgung, Christenverfolgung leidet. Und er schreibt jetzt hier an Menschen, die auch irgendwie in Bedrängnis sind, um ihres Glaubens willen.
Ja.
Und da sagt er jetzt, am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte in meinem Rücken eine mächtige Stimme, wie von einer Posaune. Die sprach, was du zu sehen bekommst, das schreibe in ein Buch und schicke es den 7 Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea.
Ja.
Es sind 7 Gemeinden.
Ja.
Und wir wissen ja jetzt mittlerweile so bei unserem kleinen Parfors-Ritt durch die Bibel, wenn 7 kommt oder wenn 40 kommt oder wenn 12 kommt, dann müssen wir immer ein bisschen aufhorchen. 7 Gemeinden, hier in diesem Fall tatsächlich 7 kleinasiatische Gemeinden, die es gab.
Ja.
7 konkrete Gemeinden, an die er jetzt auch konkrete Briefteile quasi schreiben wird innerhalb dieser Offenbarung. Aber dass es 7 sind, kann kein Zufall sein.
Ja.
Weil das weist wahrscheinlich schon darüber hinaus, darauf hin, dass die Message, die jetzt kommt, also das, was er hier erzählt, das soll für eine Ganzheit, für eine Gesamtheit an christlichen Gemeinden stehen.
Genau.
Und diese 7 Gemeinden sind jetzt quasi prototypische Adressatinnen.
Ja. Ja, genau. Die decken quasi das Spektrum ab, auf dem sich die christlichen Kirchen oder Gemeinden abbilden lassen und sprechen eben zu allen Gemeinden aller Zeiten. Da haben wir 7 Sendschreiben. Soll ich eine kurze Übersicht über die Offenbarung geben an dieser Stelle? Oder? Also die Offenbarung ist gar nicht so, es erscheint dann oft als ein völliges Durcheinander von Bildern, Zahlen und Symbolen, aber man kann das eigentlich relativ gut gliedern. Wir haben die 7 Sendschreiben am Anfang eben, sowie Kurzbriefe, die an diese 7 prototypischen Gemeinden gerichtet sind. Dann kommt eine Thronvision, in der die Frage gestellt wird, wer darf eigentlich die dieses Buch, dieses versiegelte Buch öffnen. Und das ist dann eben überraschenderweise dieses Lamm Gottes. Das ist eine ganz, ein ganz zentraler, ein Schlüsselabschnitt eigentlich in der Offenbarung.
Ja, also man muss sich das wirklich so vorstellen, Gott hat eine versiegelte Papyrusrolle oder ein Buch.
Ja.
Oder, ja. Und reicht das, aber keiner kann es öffnen.
Ja.
Weil es sind sieben Siegel drauf.
Ja.
Und dann kommt das Lamm dazu, das geschlachtete Lamm. Das geschlachtete Lamm,
ja,
also quasi das Pessach-Mahlopfer.
Ja.
Und das kann es dann öffnen.
Ja.
Und natürlich ist dieses Lamm dann das Symbol für Christus.
Genau, und das ist eine sehr, sehr entscheidende, auch hermeneutisch, also zum Verständnis des ganzen Buches, ist das vielleicht die Schlüsselstelle, so dieses geschlachtete Lamm, das in Erscheinung tritt. Und dann werden diese, eigentlich diese Gerichte beschrieben. Sieben Siegelgerichte zuerst, also sieben Siegel werden geöffnet. Aus dem siebten Siegel gehen sieben Posaunengerichte hervor. Das sind dann immer, die werden dann in sehr bunten Farben und auch vor allem in Schreckensbildern beschrieben. Also das sind Kriege, da wird der Mond und die Sonne verdüstern sich und da wird eben Tod und Verderben über der Menschheit ausgeschüttet. Sieben Siegel, sieben Posaunen, aus der siebten Posaune gehen die sieben Schalengerichte hervor, dazwischen hat man noch sieben Zeichen und dann mündet das Buch der Offenbarung quasi in diesen letzten endzeitlichen Kampf ein, in dem der Satan in den Feuersee geworfen und das Böse überwunden wird. Und dann am Schluss haben wir, da werden wir auch zum Ende mindestens noch draus lesen, haben wir diese glorreiche Vision des himmlischen Jerusalems, Offenbarung 20:21. Damit hört das Buch und in unserer Reihenfolge auch der christliche Kanon auf, mit diesem Blick auf die himmlische Zukunft
quasi. Ja, genau. Also vielen Dank mal für diesen Überblick. Was mich überrascht hat, ich hatte die Offenbarung, es ist wirklich so ein Buch, das ich wahrscheinlich am wenigsten gelesen habe von allen biblischen Büchern, also inklusive der kleinen Propheten, war mir das irgendwie nie besonders wichtig. Und ich hatte immer das Bild, dass es ein wahnsinnig blutrünstiges Buch ist. Mhm. Jetzt beim zweiten Mal lesen habe ich aber gemerkt, eigentlich ist es schon fast so eine kleine pazifistische Vision. Weil, also wer steht sich denn eigentlich gegenüber in diesem Endkampf? Es ist immer so eine Übermacht des Bösen, die
ja
ganz schrecklich gezeichnet wird.
Ja.
Also siebenköpfige Drachen, die von der Hure Babylon geritten werden. Und wer steht ihnen gegenüber? Es ist immer so diese kleine, ich sage jetzt mal so, Armee, quasi, die aus vielen Nationen und unterschiedlichen Menschen sich zusammensetzt, die sich um dieses geschlachtete Lamm herumgruppieren. Also es ist quasi so eine Gruppe, wenn man jetzt so will, der Verfolgten und Loser, die einer Übermacht des Bösen gegenüberstehen.
Ja.
Und die dann aber immer gewinnen.
Ja, ja. Und das ist ja das, ich würde auch sagen, das ist das Subversive der Offenbarung. Es gab jetzt gerade in den letzten Jahren eine Reihe von, finde ich, sensationellen Kommentaren, Auslegungen, Auseinandersetzungen mit der Offenbarung, die das hervorstreichen, die zeigen, dass die Offenbarung sich dieser apokalyptischen Schreckenssprache bedient, aber subversiv, ganz so quasi sneaky zum zur Hintertür eigentlich einen ganz anderen Gedanken einführt oder das Ganze auf den Kopf stellt. Es ist eben nicht so, dass sich in der Offenbarung einfach die grausamsten, brutalsten, rücksichtslosesten durchsetzen. Es ist auch nicht so, dass Gott in der Offenbarung seine eigene Armee ausrüstet und die dann mit den Mitteln Roms und Babylons die Großreiche stürzen, sondern es ist dieser kontraintuitive Gedanke, das Lamm, das geschlachtete Lamm, eben wie du sagst, die Loser und die Verfolgten, die Gebrochenen und die Geschändeten, die setzen sich am Schluss durch in der Kraft, nicht in der Kraft von Waffen und Gewalt, sondern in der Kraft eigentlich der Gegenwart Gottes. Und das finde ich eigentlich das Spannende. Es wird innerhalb dieses apokalyptischen Genres wird eigentlich eine ganz andere eine ganz andere Tonalität angeschlagen. Das, ja.
Also das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Und ich glaube halt, was man so als historischen Kontext mindestens mitnehmen muss, ist, das richtet sich ja jetzt an Menschen in Gemeinden, die eine Verfolgungssituation
haben.
Und ist jetzt nicht so, dass irgendwie Rom einen kleinen Stasi-Apparat eingerichtet hatte, um Christen und Christinnen zu finden und die irgendwie zu quälen, sondern meistens war ja das Problem dieses Kaiseropfer.
Ja.
Also die Idee war ja, dass der Kaiser quasi wie eine Gottheit verehrt wird und man ihm ein Kaiseropfer zu bringen hat.
Hm.
Und da waren die urchristlichen Gemeinden halt ziemlich stur. Also wäre ja keine große Sache gewesen, oder? Die hätten da an dieser Feuerschale vorbeigehen können und ich weiß nicht, was es war, vielleicht Salz oder sowas da reinstreuen und dann wäre es das gewesen.
Hm.
Und die hätten quasi ihre Pflicht, die sie im Römischen Reich hatten, erledigt. Aber die haben das halt sehr ernst genommen mit keine anderen Götter neben mir haben,
mhm,
oder?
Mhm.
Und das hat dann dazu geführt, dass sie als, wie soll ich sagen, schwer integrierbare Menschen gesehen wurden in diesem Reich.
Ja.
Und deswegen auch unter Verfolgung und Benachteiligung zu leiden hatten. Und an die richtet sich ja jetzt das Ganze. Und das ist ja eigentlich erstmal so ein Bild von, wir wissen, dass wir jetzt die sind, die auf der Verliererseite stehen, die abgeschlachtet werden zum Teil sogar. Also ganz so martialisch war es ja nicht immer, aber immerhin der eigene Religionsstifter ist ja auch einer, der gewaltsam umgebracht worden ist am Kreuz, oder? Also das passt ja da schon alles rein. Und jetzt entsteht diese Vision, dass genau dieser Haufen von Losern aber derjenige ist, der dann dieses Böse, der diese Gewalttätige, diese Schreckensmacht überwinden.
Ja, ja, ja. Und also ich finde das, ich würde das jetzt doch gerne nochmal mit einem fetten Ausrufezeichen versehen, einfach weil ich halt aufgewachsen bin mit einer ganz anderen Vorstellung und auch mit einer ganz anderen Deutung der Offenbarung. Ich bin eigentlich so mit diesem Muster oder Denkmuster aufgewachsen. Ja, das erste Kommen von Jesus, da hat Gott quasi sich noch verhüllt. Da ist er schwach, zerbrechlich und verletzlich unter die Menschen gekommen. Da hat er sich von den Römern überwältigen und kreuzigen lassen. Aber Christen, ihr müsst nicht verzagen, irgendwann wird Jesus ein zweites Mal kommen. Und dann wird er ganz anders auftreten. Dann wird er auf dem Pferd reiten.
Ja, das sein, kommt ja auch.
Genau. Sein Gewand getränkt mit dem Blut seiner Feinde. Da wird er sich durchsetzen und die ganzen...
mit dem Blut
seiner Feinde? Ja. Okay. Das war so die Deutung. Also man hat sich quasi beruhigt, man hat sich ein bisschen entschuldigt dafür. Ja, beim ersten Kommen von Jesus, da konnte Gott seinen...
Einfach noch zu nett.
Genau, da war er noch zu nett. Da konnte Gott seinen Bizeps noch nicht so wirklich spielen lassen. Aber wenn er ein zweites Mal kommt, dann wächst kein Gras mehr. Dann wird aufgeräumt. Dann schlachtet er sich durch die feindlichen Reihen durch. Und ich finde das schon sehr, sehr wichtig festzuhalten, dass sehr vieles dafür spricht, dass die Offenbarung eben nicht ein Bild zeichnet, in dem Gott in einem völlig neuen Modus jetzt unterwegs ist und seine Feinde einfach abschlachtet, sondern dass das ganz subversiv deutlich gemacht wird, es ist immer noch diese Macht oder diese Kraft der selbst hingebenden Liebe, die schlussendlich den Sieg davon trägt und nicht, weißt du, das hat ja Konsequenzen auch für die ganze Art, wie man sich Gott vorstellt und wie man sich auch Inkarnation vorstellt. Wenn man so denkt, dann müsste man eigentlich sagen, der erste Jesus, Jesus von Nazareth, ist eigentlich so eine Verfallserscheinung, so eine Degenerationserscheinung von Gott. Da konnte Gott noch nicht wirklich zeigen, wer er ist. Und irgendwann wird's dann aber anders, wenn er zurückkommt mit dem Schwert in der Hand.
Okay.
Und es spricht ja auch viel dafür, dass das blutgetränkte Gewand dieses Reiters, dieses wiederkommenden Jesus eben sein eigenes Blut ist und nicht das Blut seiner Feinde.
Ja, natürlich ist
das
sein eigenes Blut, weil er ist ja das geschlachtete Lamm.
Ja.
Deswegen musste ich ja so lachen vorher.
Ja.
Es spricht nicht nur viel dafür, sondern die ganze Symbolik ergibt überhaupt keinen Sinn, wenn der vor dem Kampf mit einem blutigen Gewand
exakt,
da ist
und exakt.
Das soll jetzt das Blut seiner Feinde sein, ja. Dann ist das einfach schlechte Exegese. Das muss man wirklich so
ja,
sagen.
Ja.
Du, aber Manu, vielleicht gehen wir mal noch auf eine andere, ganz konkrete Stelle, die ich in der letzten Zeit, ich kriege manchmal so E-Mails zugeschickt, weil wir ausgeglaubt machen. Mhm. Und manchmal gibt es ganz freundliche Hörerinnen und Hörer, die uns auf wichtige Dinge aufmerksam machen wollen, die wir nicht verstanden haben.
Ah ja.
Und dabei spielt immer wieder eine Zahl eine ganz wichtige Rolle.
Oh.
Eine Zahl, die bis jetzt noch nicht vorgekommen ist in unserer Bibelserie. Hast du eine Ahnung, um welche Zahl es gehen könnte?
Ja, ich denke schon. 666,
genau,
ja.
666.
Aha.
Eine Zahl, die in den unterschiedlichsten Interpretationen mir jetzt wieder begegnet ist. Also so eine ganz, ganz geläufige Interpretation ist das WWW. Also World Wide Web
ja.
Ist eigentlich ja nicht World Wide Web, oder? Sondern ist Waf, Waf, Waf aus dem Hebräischen.
Also, ja, und Waf und steht für den Zahlenwert 6. Ja.
Also.
Damit bin ich auch groß geworden. Ja, ja.
Echt?
Ja, ja, natürlich. Man hat uns lange vor dem Internet...
Es gab das Internet schon, als du groß geworden bist.
Nee, aber mit dieser, die Deutung ist, kaum wurde das Internet irgendwie bekannt, bin ich mit dieser Deutung konfrontiert worden. Finger weg. Weg vom Internet, das ist 666, das quasi bei jeder URL, die man eingibt, bekennt man sich zuerst einmal zum Antichristen. Damit bin ich, aber ich muss ja vielleicht doch jetzt nochmal, darf ich das kurz einschieben, dann können wir auf die 666 kommen, ja?
Okay.
Ich wollte einfach sagen, wir haben ganz unterschiedliche Geschichten mit der Offenbarung, du und ich. Du bist der Offenbarung, dem Buch irgendwie im Verlauf deines Studiums oder was zum ersten Mal begegnet.
Ich glaube, es war auf dem Gymnasium, als ich Im Namen der Rose gelesen habe.
Ja.
Und da spielt bei diesem alten, etwas verrückten Mönch, spielt die Johannes-Offenbarung eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil er auch überall irgendwelche Zahlenwerte und Zeichen erkennt, die ihm jetzt ankündigen, dass er wirklich in der Endzeit ist und das Ende kurz bevor ist. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich mich für die Johannes-Offenbarung interessiert habe. Ehrlich gesagt auch das letzte Mal bis heute.
Ja, eben. Und ich bin mit der Offenbarung praktisch groß geworden. Also das ist jetzt in der Szene, in dem evangelikalen Milieu, in dem ich groß geworden bin, ist das ein Dauerthema gewesen.
Also Frage, also, ist das etwa so im Rang von einem Evangelium oder von Paulusbriefen bei euch so? Also ist das, könnte man sagen, so ähnlich prominent wie ein Römerbrief war jetzt in deiner Community die Johannes-Offenbarung?
Also auf jeden Fall war es ähnlich prominent. Ja, eine Rangfolge zu erstellen fällt mir jetzt schwer, aber ich bin wirklich als kleiner Junge, mein Großvater, der war Prediger, evangelikaler Prediger und Spezialist für die Offenbarung. Und wir haben also jede Weihnachten haben wir diese Offenbarungsvorträge über uns ergehen lassen müssen. Es gab so gewisse Schlüsselbegriffe, die man einfach nicht nennen durfte bei meinem Großvater, weil sonst wusste man, jetzt muss man eine Viertelstunde, jetzt wird man gelehrt. Dann kommt jetzt, wenn irgendeiner Israel gesagt hat zum Beispiel, dann ist er abgegangen wie eine Erst-August-Rakete. Dann hat er angefangen mit Offenbarung und mit dem himmlischen Jerusalem und alles. Und über der Treppe im Haus meines Großvaters, da war ein 2 Meter breites, riesiges Plakat, das die Heilsgeschichte dargestellt hat von Adam und Eva über Israel, das Kreuz, alles schön dargestellt und dann ganz, ganz breit die Offenbarung mit all diesen Gerichten, dann sind diese unheimlichen, hässlichen, fürchterlichen Gestalten abgebildet gewesen, der siebenköpfige Drache und die Hure Babylons, die aus dem Meer steigt. Ich bin vor diesem Plakat gestanden als Kindergärtner oder was, hab das angeguckt und so und hab gedacht, was kommt da auf uns zu, und Großvater war immer bereit, mir das auch dann zu erklären. Ja,
heute warnst du Menschen in den Medien davor, ihren Kindern Squid Game zu zeigen. Nur so kleine Nebenbemerkung.
Ja, ich sage jetzt mal, das ist ja, das, die Denke war ja, das steht ja in der Bibel, das kann ja keinem schaden, ja, weißt toll. Du? Aber ich bin ganz, ganz prominent mit dem aufgewachsen. Und natürlich, um zurückzukommen auf die Zahl 666, das Thema Antichrist war in aller Munde. Das war, man hat ständig neue Kandidaten gefunden. Der Papst war ganz ein heißer Kandidat für den Antichristen.
Das ist ja übrigens in der Reformation schon aufgekommen. Stimmt,
ja.
Also
ja.
Für Luther selbst war die Offenbarung kein wahnsinnig wichtiges Buch. Also der hatte echt Mühe damit. Aber die Idee, dass der Papst der Antichrist ist, das hat er geteilt.
Ja, das stimmt.
Das hat er geteilt. Und das war ja in diesen Flugschriften, war das alles zusammen vielleicht viel mächtiger als diese feinen theologischen Diskussionen, die sonst noch geführt worden sind. Also der Papst als Antichrist ist wirklich ein Motiv, das in der Reformationszeit ganz stark aufgekommen ist. Und dann auch nochmal im 19. Jahrhundert, also im Streit, sage ich jetzt mal, zwischen katholischen Kantonen und protestantischen Kantonen in der Schweiz nochmal eine richtige Rolle gespielt hat.
Ja, und wer ist der jetzt da, oder 666?
Ja, also erstmal muss ich dich ja ein bisschen enttäuschen, weil der Antichrist kommt ja gar nicht vor in der ganzen Offenbarung.
Ja, sehr gut, dass du das sagst.
Es gibt keinen Antichrist, es gibt das Tier. Ja. Aber es gibt nicht den Antichristen. Und hey, vielleicht lese ich einfach mal kurz noch diesen Ausschnitt mit diesem 666,
ja, ja.
Weil ich finde, da wird ganz, ganz viel klar. Und Achtung jetzt an alle, die was gegen die Zertifikatspflicht haben, die im Moment wegen Covid gilt. Das war nicht gemeint bei Johannes, aber hört selbst.
Ja, hast du das gesehen, diesen Post, dass 3G, wenn man die nacheinander schreibt, genau, einfach verdammt, wenn 6, man die 6, auf den 6. Kopf stellt, dann gibt's 666. Ja, also
ich habe eine E-Mail gekriegt mit einem viel verrückteren Argument noch, aber ich muss zuerst diesen kleinen Abschnitt
vorlesen. Okay, komm.
Also gut. Jetzt wird also diesem Tier wird die Macht gegeben, zu handeln. Und alle werden getötet, die sich nicht vor dem Tier niederknien, also vor dem Bild des Tieres. Mhm. Das ist so quasi die Ausgangslage. So. Und es bringt alle, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven dazu, sich auf die rechte Hand oder auf die Stirn ein Zeichen machen zu lassen, so dass niemand mehr etwas kaufen oder verkaufen kann, es sei denn, er habe das Zeichen, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit gefordert. Wer Verstand hat, berechne die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. So, und jetzt gibt's im Moment Menschen, die ein Problem haben mit diesen Zertifikaten und die sagen, ja, wo kann man jetzt nichts mehr kaufen oder verkaufen? Warum kann ich nicht mehr in der Kneipe mein Schnitzel essen? Was läuft da? Wer Weisheit hat, oder? Passt jetzt auf, oder? So, und das ist nicht gemeint mit dieser Stelle, weil man kann das wirklich ziemlich genau erklären, was hier gemeint ist. Diese Zahl 666, schreibt Johannes ja selbst, ist die Zahl eines Menschen. Mhm. Es ist überhaupt nicht schwierig zu sagen, welcher Mensch das denn sein könnte. Das ist der Kaiser Nero.
Ja. Weil wenn man, jetzt bin ich froh, dass du das auch sagst. Jetzt habe ich schon gedacht, was kommt
logisch,
jetzt?
Logisch, also, weil, also wenn du den Namen... Kaiser Nero, also Kaiser und Nero musst du aber nehmen, auf Hebräisch aufschreibst, also dann wäre es Neron, oder?
Ja.
Dann kommst du auf 666. Jetzt ganz witzig ist, es gibt noch eine andere alte Handschrift, bei der ist die Zahl 616.
Ja, das stimmt.
Die haben nicht
ja.
Kaiser Nero geschrieben, sondern nur Kaiser Nero.
Ach so.
Und dann kommst du auf 616. Und eigentlich, weil das beides Mal so gut aufgeht und weil wir beide Zahlen haben, können wir hier ganz sicher sein, es ist Kaiser Nero.
Ja, und das macht ja auch Sinn, weil die Offenbarung entgegen der ständigen Versuche, vor allem im Evangelikalismus, das mit irgendwelchen geopolitischen aktuellen Ereignissen zusammenzubringen, vor allem die damalige Zeit deuten will.
Ja, oder? Und es gab damals tatsächlich diese Vorstellung, dass der Kaiser Nero wieder kommen könnte. Das war auch eine Zeit, wo man die Kaiser vergöttlicht hat.
Ja.
Und dass jetzt der Kaiser Nero wieder kommt, war aber keine schöne Idee. Also das war jetzt auch im Umfeld, war das eine Idee, die eher Schrecken bedeutet hat.
Ja.
Und die schreckliche Vorzeichen zuvor gebracht hätte. Also das ist jetzt nicht ein total isoliertes christliches Ding. Mhm. Aber was ist denn die Gegenüberstellung jetzt quasi dazu, dass man sich das Zeichen, man muss sich ja mal fragen, warum eigentlich auf die Stirn und auf die rechte Hand schreiben lässt, diese Zahl 666. Was schreibt sich denn ein frommer Jude sonst auf die Stirn oder auf die Hand? Ja, nur etwas, das Schma Israel.
Ja, ja.
Oder? Also, höre Israel, dein Gott ist ein Gott, etc. Also das ist das, was das jüdische Gebet schlechthin ist.
Ja.
Und tatsächlich geht es ja dann auch so weiter, oder? Weil jetzt kommen quasi die anderen, die dieses Zeichen nicht haben, und da wird es deutlich. Und ich schaute und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters auf der Stirn geschrieben hatten. Ja, logisch, oder?
Ja.
Also du hast jetzt quasi die eine Gruppe, die sich diesem Nero unterwirft. Das bedeutet ja quasi nichts anderes, als die machen das Kaiseropfer. Die bringen das Kaiseropfer.
Ja.
Und das heißt, quasi die haben sich mit Leib und Leben eben nicht Jahwe, also dem Gott Israels, verschrieben, sondern die haben sich dem Kaiser verschrieben.
Ja.
Das ist doch die Idee. Und die anderen, die jetzt um das Lamm herum sind, die haben sich eben dem Gott Israels verschrieben.
Ja, genau. Genau. Ja,
und das ist etwas, was jetzt nicht irgendwie in ferner Zukunft liegt und irgendein Monster kommt oder sowas, sondern das ist Zeitgeschichte zur damaligen Zeit.
Ja, ja. Ja, und das ist jetzt doch ein gutes Beispiel dafür, und man könnte die Beispiele vermehren in der Offenbarung, dafür, dass die Offenbarung eben in die Lebenswelt und die Zeitumstände der damaligen Zeit hineingesprochen hat. Und das ist ja auch völlig nachvollziehbar, wenn Johannes Visionen aufschreibt und sie an die Gemeinden richtet, an die verfolgten Gemeinden, an diejenigen, die entweder schon massive Entbehrungen um ihres Glaubens willen ertragen mussten oder bedroht waren von kommenden Verfolgungen, dann können die doch nichts anfangen mit einem Buch, das ihnen irgendetwas über Henry Kissinger und die G7-Staaten erzählt oder so. Also ja, da kommen doch die ganzen Deutungen mit, das ist Ron Ronald Reagan, das ist Gorbatschow, das Mal.
Frau hat glaube ich, sogar ihre Telefonnummer wechseln lassen, habe ich mal gelesen.
Echt?
Weil die eine 666 hintereinander
drehen. Meine Fresse. Und ich bin noch aufgewachsen mit der Deutung, dass das Mal des Tieres auf der Stirn, da hat man gesagt, ja, das ist Gorbatschow, ist ja klar, der hat doch ein Muttermal sichtbar.
Nein, das
sieht ja jeder, oder?
Aber jetzt ernste Frage, war das einfach ein Diss, also so ein evangelikaler Witz, oder war das ernst gemeint?
Es war, also ich ehrlich gesagt, in dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, war das bitter ernst gemeint. Die Leute haben wirklich, also auch mein Großvater war lange Zeit fest davon überzeugt, dass der Papst der Antichrist ist und dass der die neue Weltordnung aufrichtet. Ich bin mit diesem ganzen Gorbatschow und so, das hat ja dann geweckt. Weißt du, das ist ja das Absurde.
Also das Krasse ist ja, der Papst, also jetzt Johannes Paul II., war ja quasi ein Bollwerk gegen den Kommunismus.
Ja.
Und dann nimmst du gleichzeitig den Leader der UdSSR und sagst, der ist aber auch noch der Antichrist.
Also ja,
beide sind der Antichrist.
Wahrscheinlich war das nicht gleichzeitig, sondern diese Zuordnungen, die haben ja immer wieder gewechselt. Und das ist ja auch das Absurde, an dem man eigentlich die ganze Zeitdeutung ins Lächerliche ziehen könnte oder merken müsste, dass das nicht aufgeht, weil man alle 10 Jahre die Bezüge Könige neu herstellen muss, dann sagt man, das siebenköpfige Monster, das sind die G7-Staaten, dann kommt ein Staat dazu, dann geht die Rechnung nicht mehr auf und man muss sich was Neues einfallen lassen. Aber die Stimmen verstummen nicht, und das ist ehrlich gesagt, das ist etwas, was mich wahnsinnig enerviert, dass in gerade unter den Evangelikalen einfach die Versuche nicht aufhören, diesem Buch irgendwelche prophetischen Bedeutungen abzuringen, die es ganz offensichtlich nicht aussagen wollte. Bis heute, du hast mit Corona-Krise, da ist das ja wieder explodiert im letzten
Einer. Das sind ja Mails, die ich eben gekriegt habe, wo mir jemand wirklich geschrieben hat, schau mal, hier steht doch, was jetzt passiert, das Zertifikat, wie zeigst du das denn mit deinem Handy in der rechten Hand? Also merkst du es denn nicht?
Ja.
Wirklich, das,
Da muss man jetzt wirklich zurückfragen, meinst du in allen Ernstens, dass den verfolgten Christen im ersten Jahrhundert ein Buch in die Hand gegeben wurde, das auf eine Zertifikatspflicht im 21. Jahrhundert hinweist? Was hätten die damit anfangen sollen? Wie soll sie das ermutigen? Das ist ja, also da muss man doch jetzt zurückgehen. Und auch anerkennen, dass dieses Buch, wenn man es auf dem Hintergrund der Zeit, der damaligen Zeit versteht, eine enorme Kraft hat, Hoffnung zu wecken und Menschen auch in ihrem Leiden und in ihren Entbehrungen irgendwo beim Glauben zu halten. Das ist doch ein Motiv. Ich finde es
super, dass du es sagst. Und vielleicht sollten wir darauf jetzt auch noch zu sprechen kommen, bevor wir dann diesen schönen Schluss uns anschauen.
Ja.
Weil das ist tatsächlich sehr, sehr auffällig, wenn man die Offenbarung liest, dass hier so eine Verschränkung passiert, ich sage jetzt mal, aus Dingen, die Menschen in ihrer Zeitgeschichte gerade erlebt haben oder gerade erleben.
Ja.
Das ist so die eine Seite. Mhm. Und das andere sind dann Prophetien, Bilder, Weissagungen, die sie kennen aus dem Alten Testament.
Ja.
Also natürlich war das damals nicht das Alte Testament, sondern ich meine, das waren halt ihre Propheten, das waren ihre Schriften, das war die Tora.
Ja.
So, und das wird jetzt miteinander so verbunden, dass es anschließbar wird an diese paulinische Idee vom Kreuzestod Jesu, der quasi für unsere Schuld, für unsere Sünde geleistet worden ist, also quasi dieses Kreuz eben nicht als Niederlage, sondern als Befreiungstat Gottes gegenüber dem Menschen, wenn man so will. Und das alles wird jetzt zusammengenommen und in eine große kosmologische Weltschau eigentlich verdichtet, die zeigt, passt mal auf, da stehen wir jetzt, also von da kommen wir, das ist am Kreuz passiert. Da steht ihr jetzt drin und das ist die Bedeutung dessen. Und in den nächsten paar Jahren könnt ihr erwarten, dass das geschlachtete Lamm wiederkommt und diejenigen von euch, die treu geblieben sind, die sich nicht dem Kaiserkult unterworfen haben, die sich aber vielleicht, müsste man auch sagen, nicht zu sehr an diese römische Kultur assimiliert haben, sondern die wirklich dem Herrn treu geblieben sind. Die werden dann mit ihm den Sieg davontragen, auch wenn sie jetzt leiden, auch wenn es ihnen jetzt schlecht geht.
Ja, genau. Und das ist ja auch eine ganz enorme und beachtenswerte theologische Konstruktionsleistung, die Offenbarung eigentlich vollbringt hier. Da werden bekannte alttestamentliche prophetische Bilder, apokalyptische Visionen werden theologisch christlich, neutestamentlich aufgeladen. Das ist eine Wahnsinnsleistung, die man aber verpasst, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, man müsste die Zeitung mit der Offenbarung lesen.
Also, im wahrsten Sinne des Wortes ist das halt eigentlich Idiotie. Nämlich ein sich nur um sich selbst drehen.
Ja.
Also ich glaube, dieser Text hat uns schon viel zu sagen und wir müssen unbedingt jetzt dann auch dazu kommen, was er uns denn zu sagen hat. Aber halt nicht, wenn ich mich nur um mich selbst und meine Zeitgeschichte drehe. Ich muss mich da schon auch darauf einlassen, welche Menschen das zu welcher Zeit gehört haben und was das für sie bedeutet haben kann.
Das ist finde ich, ein guter Einwurf. Auch so dieser Hinweis darauf, man kann man kann die biblischen Texte verpassen, wenn man das Gefühl hat, es geht immer nur um mich. Also wenn man das Gefühl hat, jeder Text muss mich direkt ansprechen und jeder Text muss genau in meine Situation hinein, bis hin zum verstiegenen Anspruch, dass Gott quasi diesen Text eigentlich nur für meine Zeit geschrieben hat, dann verpasst man unter Umständen die Kraft des Textes, weil man sich eigentlich um sich selbst dreht.
Ja, voll. Ja, Manu, wir haben dann diese ganzen Abfolgen, die jetzt kommen. Es endet eigentlich mit einem großen kosmischen Kampf. Spoiler, das Lamm und seine Crew tragen den Sieg davon.
Yes!
Und es kommt zum großen Weltgericht. Bevor wir jetzt zu der Stelle kommen, die du so sehr liebst, nämlich das himmlische und irdische Jerusalem, Manu, möchte ich trotzdem noch das Weltgericht vorlesen, weil ich glaube, da drin ist ein Motiv, das wahnsinnig wirkmächtig ist bis heute. Und das können wir uns nicht sparen. Also das Weltgericht. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht flohen Erde und Himmel, und es fand sich kein Ort für sie. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Thron stehen. Da wurden Bücher aufgeschlagen und noch ein Buch wurde aufgetan. Das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet aufgrund dessen, was in den Büchern geschrieben stand, nach ihren Taten. Und das Meer gab seine Toten her, und der Tod und die Unterwelt gaben ihre Toten her, und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Taten. Und der Tod und die Unterwelt wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wer sich nicht aufgeschrieben fand im Buch des Lebens, der wurde in den Feuersee geworfen. Also diese Idee, dass es ein Buch des Lebens gibt, in dem mein Name drinsteht oder nicht drinsteht, ist etwas, was nicht nur im Mittelalter, sondern ich würde wirklich sagen, auch noch viel, viel länger wirkmächtig war. Und die Idee ist, es gibt die Erwählten und die Verworfenen. Es gibt die, deren Namen festgehalten ist bei Gott, und es gibt die, die in den Feuersee stürzen. Und das ist natürlich etwas, was dann über Jahrhunderte lang Motive geprägt hat, einer Hölle, dieser Feuersee ist, oder? Also auch wenn man an Dante denkt, diese Verbrennungen, die Menschen da erleiden müssen und all das Schreckliche. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Motiv. Ja, also Buch des Lebens und dieser Feuersee, das hat schon unser Bild von dem, wie Gott mit dieser Erde zurechtkommen will, sage ich jetzt mal so, ganz stark geprägt.
Ja, sind ja auch fast schon so archetypische Symbole, so dieses Feuer, in dem man dann verbrannt wird oder gerichtet wird und so. Ja, ich glaube auch, das ist sehr wirkmächtig gewesen, auch wenn man sagen muss, das ist ja auch Gegenstand verschiedener Deutungen, oder man muss das auch deuten. Ich glaube, man hat hier auch Vorstellungen abgeleitet, die ich natürlich heute überhaupt nicht mehr unterschreiben würde. Also so auch diese eben, wir haben ja auch schon über die Hölle gesprochen als ein Ort des ewigen Strafleidens. Ich glaube nicht, dass ich das mit einem christlichen Gottesbild und auch letztlich nicht mit den Intentionen der Texte wirklich zusammenbringen lässt.
Nein, also ich glaube, das kann man eben gerade an dieser Textstelle wunderbar zeigen, dass man sie gegen sich selbst wenden muss, damit man auf diese Idee kommt. Weil die Stelle sagt ja nicht einfach, jetzt kommt irgendwie Gott und der richtet, und jetzt gibt es die, die kommen zum ewigen Leben, und es gibt die, die kommen zur ewigen Verlorenheit, sondern es ist eigentlich noch mal krasser. Also es ist schon ein dualistischer Ausgang, ich will das nicht leugnen hier drin, aber der Dualismus ist auf einer ganz anderen Ebene. Denn zunächst mal, also bevor irgendwer in diesen Feuersee kommt, wird auch noch der Tod und die Unterwelt ausgelöscht. Also der Tod selbst muss sterben im Feuersee.
Ja.
Und die Unterwelt selbst wird in den Feuersee geworfen. Also das bedeutet quasi, es gibt in dieser Vorstellungswelt, gell? Also wir sprechen jetzt über Bilder, gibt es nicht mehr einen Ort, wo man irgendwie darauf wartet, dass jetzt irgendwas passiert, sondern das hier ist wirklich Finale. Und dieser Feuersee ist ist jetzt quasi der, es heißt sogar, oder das ist der zweite Tod, der Feuersee. Mhm. Und der ist dann eben endgültig. Also es ist nicht gedacht als Straflager oder irgendwie genau. sowas, sondern ja, ja. das ist dann wie die Auslöschung dessen, was jetzt keinen Platz mehr hat.
Ja, genau. Da stirbt der Tod.
Und ja. da finde ich halt, merkt man schon, da hat einfach Theologie wirklich was wahnsinnig Geniales draus gemacht, oder? Mit dieser Idee des Fegefeuers.
Weil die Idee des Fegefeuers jetzt kommt das wieder.
Geht, ja, aber ich
nee, ich finde das stark. Ich finde das stark, Stefan. Das, ja.
Weil das Fegefeuer sagt, es geht nicht darum, ob Max in den Himmel kommt oder in die Hölle. Das ist nicht der Punkt. Sondern die Frage ist, was von Max bekommt Ewigkeit bei Gott?
Mhm. Yeah.
Und das, was nicht Platz hat, das davon wird er befreit in diesem yeah. Fegefeuer.
Ja, yeah. geläutert.
Und ich kann mir jetzt selbst zum Beispiel das sehr gut vorstellen, dass ich Anteile habe, die vielleicht nicht ewig weitergehen müssen. Und von denen ich befreit werden kann. Das steht nicht in diesem Text drin, das ist mir völlig klar. Der geht davon aus, dass ich entweder in diesem Feuersee lande oder bei Gott bleibe. Aber das, was die Theologiegeschichte daraus gemacht hat, also das theologische Denken, das sich auseinandersetzen mit dieser Idee des Fegefeuers, dass wir schon bei Gott sind, dass uns Gott aber zunächst auch vom einen oder anderen befreien muss. Das finde ja. ich eine wahnsinnig gute Idee. Und diesen zweiten Tod, also einen zweiten Tod in diesem Sinn, dass das eben abstirbt von uns, was in dieser Beziehung mit Gott oder wie Gott uns selbst sieht, dann keinen Platz hat, das gefällt mir eigentlich.
Ja, ja, ja. ja. Das hat ja auch eine Parallele bei Paulus, der spricht ja auch davon, was ist das, 1. Korinther 3 oder so, oder bringe ich jetzt die Briefe durcheinander, auf jeden Fall dieses Motiv von, was in uns und an uns ist, das eben Ewigkeitswert hat, ja. das Gold, das Silber, die Edelsteine, das wird das Feuer überstehen und das Stroh und das eben das Vergängliche, das Kaputte, das wird dann vernichtet. Ja,
genau.
Es gibt ja noch einen anderen Aspekt, aber wir kommen da vielleicht dann zu weit oder zu tief in die Details hinein. Aber es gibt ja einen anderen Aspekt, der mir vor einiger Zeit, als ich über die Offenbarung nachgedacht habe, zum ersten Mal so richtig entgegenschlug, nämlich, dass in dieser Schlussvision, auf die wir ja noch zu sprechen kommen wollen, in dieser Schlussvision wird das himmlische Jerusalem beschrieben, in wirklich in glorreichen Farben und Tönen beschrieben. Und da wird aber auch immer die Trennung gemacht, es gibt die Leute, die in der Stadt sind und es gibt dann die Gottlosen, die außerhalb der Stadt sind. Ja. Und was mir noch nie aufgefallen ist, bis ich das wieder mal mir zu Gemüte führte, ist, dass eben immer wieder diese Gottlosen immer wieder auftauchen. Es wird zwar immer vom Gericht gesprochen und davon, dass die Gottlosen weggetan werden, aber die sind eigentlich ständig vor der Türe und die Offenbarung schließt eigentlich mit diesem Bild, dass die Türen des himmlischen Jerusalems Tag und Nacht nie geschlossen werden. Und es ertönt ja dann dieser Ruf, der Geist und die Braut sprechen, komm, ja. trinke vom Wasser des Lebens. Also es gibt zumindest, finde ich, eine völlig legitime Deutung, die sogar in der Offenbarung diese Hoffnung offen lässt, dass eben Menschen, dass sogar diejenigen, die vor den Toren sind, noch hineingerufen werden mit der Betonung, die Türen Jerusalems werden nie geschlossen werden. Ja. Das hat mich sehr berührt, so diese, ich sage jetzt mal so diese auch, man könnte sagen, universalistische Hoffnung in den Texten wiederzufinden. Ja,
ja man, das finde ich sowieso ganz spannend. Ich spüre immer wieder, jetzt gerade aus konservativeren Kreisen, eine große Skepsis gegen Allerlösung.
Ja, ja.
Und ich glaube, dass vieles daran liegt, dass man dann Angst hat, dass das alles irgendwie beliebig wird.
Exakt.
Also quasi, man kann tun, was man will. Am Schluss wird man sowieso erlöst. Also so ein bisschen wie Friendship-Tickets für alle, oder?
Ja.
Ich selbst denke mir das aber gar nicht so. Also ich denke nicht, dass das egal ist, was man tut.
Mhm.
Sondern ich denke bloß, dass wir alle erlöst werden müssen. Also, dass niemand von uns in einem Zustand ist, wo er der Erlösung nicht bedarf. Und dann ist halt einfach die Frage, traut man dem lieben Gott zu, dass er mit uns allen zurechtkommt? Oder muss er irgendwie eine Kleinklasse bilden mit den ganz schwer Erziehbaren und die in irgendeinen Feuersee stoßen, oder? Und da denke ich mir halt, ja klar, hey, in einer Situation, wo du vielleicht verfolgt wirst wegen deines Glaubens, wo du vielleicht Familienangehörige hast, die wirklich Drangsal erlebt haben, weil sie das Kaiseropfer nicht geben wollten, etc. Ja. Da kann doch die Vorstellung mega schnell aufkommen, dass sich das dann irgendwann lohnen wird und du einen ganz besonders guten Stand haben wirst und du ganz besonders belohnt wirst, wenn es anderen ganz, ganz dreckig geht. Aber ich glaube, das ist ein menschlicher und allzu menschlicher Gedanke und davon sollten wir uns nicht leiten lassen, wenn es um sowas geht wie, was hoffen wir eigentlich, was bei Gott noch alles möglich ist mit jedem einzelnen Menschen?
Ja, und lass mich noch ergänzen, es ist vielleicht, ich glaube schon, dass sich menschlich allzu menschliche Impulse dann gerne einschleichen. Es gibt aber auch, finde ich, einen ganz legitimen, auch theologisch legitimen Wunsch, eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit, dass man natürlich, wenn man selber von Unheil und Boshaftigkeit betroffen ist, ist einem das noch näher, dass man sagt, es kann doch nicht sein, dass am Schluss die Vergewaltiger und die Schänder und die Verfolger einfach mit den Geschändeten und Verfolgten zusammen in Gottes ewigem Friedensreich willkommen geheißen werden. Man hat das Gefühl, das widerspricht doch jedem Gerechtigkeitsempfinden. Und ich finde ein legitimes Motiv, das man aber auch nicht aufgeben muss, wenn man zum Beispiel diese Vorstellung strickt, dass Gott sich mit Menschen auseinandersetzt und dass eben, du hast jetzt das Fegefeuer als Bild eingeführt, dass Menschen in einen Läuterungsprozess hineinkommen. Das bedeutet ja nicht, dass Gott dann irgendwann sagen würde, ja, ist völlig egal, wie ihr gelebt habt und ob ihr zu den Tätern oder Opfern gehört habt und so, das spielt keine Rolle. Jetzt machen wir hier mal die große Party. Sondern das ist ja eine Auseinandersetzung, die man sich auch, also das Schicksal von Menschen ist doch eine Auseinandersetzung, die man sich auch denken kann als ein durchaus schmerzhafter Prozess des sich selbst stellen, des sich selbst aussetzen dem, was man getan hat, oder?
Und ich meine, man kennt das ja heute auch aus dem Strafvollzug. Es ist das Schrecklichste, was ein Täter tun kann, ist sich mit seiner Tat und mit seiner Person wirklich auseinanderzusetzen. Ja. Das ist für den viel anstrengender und viel schlimmer, als wenn du ihn einfach wegsperrst und ins Offside stellst,
ja,
quasi.
Oder? Ja, genau.
Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie unsere Maßstäbe von Gerechtigkeit zu schnell und zu selbstverständlich anwenden dürfen. Weil immerhin ist eigentlich so ziemlich gar nichts von dem, was Gott in dieser ganzen Geschichte mit den Menschen gemacht hat, auch nur annähernd logisch. Er wählt sich irgendwie ein kleines Volk aus, führt das in ein Land, das heißt dann zwar gelobtes Land, aber wirklich nett ist es da nicht, oder? Dann werden die ständig von umliegenden Völkern irgendwie überfallen oder werden zu Vasallen und haben x Streitigkeiten untereinander, was die Thronfolge angeht, etc. Dann kommen die Griechen und die vermischen irgendwie ihre ganze Kultur mit denen. Die Samaritaner, die irgendwie einigermaßen an dem Ganzen festhalten, was sie mal toll fanden, finden die dann das Allerletzte, oder? Also da passieren ständig Dinge, die nicht einfach logisch sind. Und aus diesem Volk soll dann dieser Messias kommen, von dem wir dann sagen, hey, dieser Mensch ist übrigens Gott himself. Also, das ist null logisch. Und statt dass der dann kommt und sagt, hey Leute, ich habe euch jetzt 10 neue Regeln und die funktionieren und ich gebe euch mit meinem Blick so viel Liebe, dass ihr die alle von selbstverständlich einhaltet, stirbt er am Kreuz.
Ja.
Und wiederum, völlig unlogisch, sagt man dann, dass der am Kreuz gestorben ist, das bedeutet mein Heil. Ich meine, das ist so crazy, diese Idee. dass ich einfach sage, also okay, wenn wir an diesem Gott aus der Bibel festhalten wollen, dann sollten wir nicht allzu schnell damit rechnen, dass wir eine Idee haben, wie das am Ende ausgeht.
Ja, ja. Aber ich wollte einfach dem, also ich wollte den Wunsch oder die Sehnsucht nach Gerechtigkeit wollte ich jetzt nicht nur als allzu menschliches irgendwie allzu menschlichen Impuls abgestempelt wissen, sondern auch würdigen so die Sehnsucht, dass irgendwie
dass das eine Bedeutung hat, was hier passiert.
Ja, ja, genau. Und
dass man nicht umsonst leidet.
Ja, ja. Und das ist, glaube ich, auch, wenn ich das jetzt, zumindest wenn ich das ein bisschen wohlwollend deuten wollte, das ist das große Problem, was viele auch gerade im Evangelikalismus mit dieser Allversöhnungslehre oder dem Universalismus haben, dass sie das Gefühl haben, da wird die Bedeutung des irdischen Lebens, der Moral und überhaupt wird völlig zunichte gemacht. Mhm. Da macht auch Mission und Zeugnis überhaupt keinen Sinn mehr. Dann kann ja jeder machen, was er will und sein eigenes Ding drehen. Am Schluss kommen alle in den Himmel. Es ist, glaube ich, eher der Impuls, der zu einem Ekelreflex gegenüber Universalisten geführt hat. Es ist ja, ich bin aufgewachsen mit diesem Vorurteil, das sind quasi die allerletzten, also die Allversöhner. Wenn du jemanden richtig beleidigen wolltest,
dann sagst du,
du bist ein Allversöhner. Wirklich? Und dann muss er sich wehren.
Habt ihr Evangelikale in euren Reihen gehabt, die Allversöhner sind?
Ja, natürlich. Das hat ja auch eigentlich eine längere Geschichte, auch im Pietismus gab es ganz viele prominente Universalisten. Also, aber man hat so diesen Reflex entwickelt, weil man das Gefühl gehabt hat, Mission, Evangelisation, Diakonie, überhaupt ein gutes Leben wird völlig hinfällig, wenn man allen das Ticket in den Himmel zugesteht.
Ja, und genau da merkt man eben die große, große falsche Abzweigung, die die Reformation in dieser Frage genommen hat, indem sie das Fegefeuer aufgelöst hat. Oder weil du kannst dem Ding anders sagen, du kannst andere Bilder dafür finden, aber wir brauchen irgendwo einen Spielraum Gottes, wenn der Gott bleiben soll, um einerseits das, was hier passiert ist, ernst zu nehmen und andererseits aber zu würdigen, dass Gott dem gegenüber nochmal eine Freiheit hat, auch das noch in Ordnung zu bringen.
Ja, ja, sehr schön gesagt.
Ja? Ja. Und das Fegefeuer ist genau das, oder?
Ja, ja.
Also die Dauer des Fegefeuers, wie schmerzhaft das ist, ich spreche jetzt von hochmittelalterlichen Vorstellungen, gell? Die hat damit zu tun, wie die konkrete Lebensführung war.
Mhm. Ja, ja, ja. Ja?
Aber dass es am Schluss gut ausgeht, das ist gewiss.
Ja, also die Reformation hat deiner Meinung nach an dieser Stelle ein Stück weit das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.
Ja,
also die ganzen Missbräuche, die eben in der Kirche auch mit dem Fegefeuer betrieben wurde, diese Transaktionen, dass man bezahlen konnte, um die Zeit zu verkürzen und all das. Das ist
natürlich Unsinn.
Das ist Unsinn und das ist quasi den Reformatoren besonders aufgestoßen an dieser Lehre. Aber du würdest sagen, die Idee an sich hat eigentlich viel für sich.
Ja, unbedingt. Ja. Unbedingt.
Ja gut, also können
wir...
Und
jetzt, Manu, jetzt müssen wir wirklich einbiegen.
Ja, auf, ja, unbedingt.
Deinen Schluss. Ich muss vielleicht kurz sagen, ich habe von Manu eine Predigt gehört zu dem Thema, was jetzt kommt. Es wird gehen um irdisches und himmlisches Jerusalem und ich fand diese Predigt echt Hammer und ja, will das jetzt auch gar nicht groß zerreden, sondern Manu hat da wirklich ein paar Beobachtungen gemacht, die mir selbst ganz wichtig geworden sind. The floor is yours.
Ach so, jetzt wird das so richtig offiziell. Ich kann einfach nicht eine Folge zur Offenbarung machen, ohne diesen Text zu lesen, weil mir der wahnsinnig ans Herz gewachsen ist, eben diese letzte Vision des himmlischen Jerusalems. Da steht dann eben, da lesen wir Offenbarung 21, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, sah ich vom Himmel herabkommen, von Gott her, bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Und er wird abwischen jede Träne von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, und kein Leid, kein Geschrei und kein Mühsal wird mehr sein, denn was zuerst war, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sagt: Schreib, denn diese Worte sind zuverlässig und wahr. Das ist so diese, es geht dann noch weiter natürlich, es wird das neue Jerusalem dann noch beschrieben, ausführlich. Aber das ist so diese Vision, mit der uns eigentlich auch die christliche Bibel dann entlässt. Diese Vision einer neuen Welt. Und was ich eben da so signifikant finde und was auch ganz vielen Vorstellungen der Endzeit völlig widerspricht, ist eben, dass sich dieses himmlische Jerusalem, dass eigentlich dieser Inbegriff des Himmels auf der Erde stattfindet, dass sich dieses Jerusalem auf die Erde senkt. Und das widerspricht natürlich den ganzen Ideen und Vorstellungen, diesen eskapistischen Theologien, mit denen ich auch aufgewachsen bin, quasi Himmel als Fluchtort, eben verbunden mit dieser Idee der Entrückung. Irgendwann werden alle Christen mit einem Fingerschnipsen von der Erde weggenommen, von diesem verdorbenen Planeten befreit und fliegen dann gen Himmel in irgendeine atmosphärische, keine Ahnung, No Man's Land. Ja, und diese Vorstellung, der Himmel ist jenseits, da werden wir hingerettet, da werden wir hingeflüchtet, um dann irgendwie als Kolonie der Erlösten ein körperloses Dasein zu fristen, das wird eigentlich in der Offenbarung selbst Lügen gestraft. Also das ist einfach nicht, wie sich die Leute Himmel vorgestellt haben.
Ja, also das ist tatsächlich, wenn man jetzt so an eine christliche Hoffnung denkt, oder, dann ist es doch irgendwie so ein Leben nach dem Tod,
ja,
um es jetzt mal so generell zu sagen. Und eigentlich ist das immer an einem anderen Ort.
Ja.
Also wenn man das jetzt ein bisschen übersetzt, kann man sagen, wie kann es sein, dass ich gerecht bin und hier auf der Erde leide, während die Ungerechten, denen geht's gut und die werden auch nicht krank und die sind gesund und werden alt und sind glücklich und haben erst noch hübschere Partner als wir. Wie kann das sein? Und dann ist immer die Antwort, ja, dein Reich liegt an einem anderen Ort. Dort wirst du für all das belohnt werden.
Ja, ja, ja.
Und jetzt sagst du mit der Offenbarung zusammen, nein, das ist nicht so. Da wartet kein Himmel auf euch, sondern der Mechanismus ist genau umgekehrt. Die Erde wird himmlisch werden.
Ja, genau. Und es ist ja auch irgendwo die Grundbewegung, die in der ganzen Bibel für Gott beschrieben wird. So diese Grundbewegung Gottes ist hin zu den Menschen, runter in die Lebenswelt, in den Staub und Dreck des normalen Lebens. Das ist die Bewegung, die Gott eigentlich in der Schöpfung schon vollzieht, wenn er den Menschen quasi vor sich stellt und aus dem Staub der Erde hervorbringt. Das ist die Bewegung, die Jesus Christus vollzieht. Er wurde Mensch und wohnte unter uns. Und das ist auch die Bewegung, die eigentlich mit der Vorstellung des Himmels verbunden wird. Der Himmel ist, wenn Gott unter uns Wohnung nimmt. Und ich finde das auch wahnsinnig berührend beschrieben, wie quasi auch der Schreiber hier selbst ausruft, voller Erstaunen und Begeisterung, die Wohnung, siehe die Wohnung Gottes bei den Menschen, er wird bei uns wohnen. Das ist Grund für Begeisterung, für Excitement, da nimmt Gott definitiv Wohnung unter uns.
Und das ist ja Himmel. Ein mega, mega krasser Unterschied. Also vielleicht das mit dem Wohnung nehmen müssen wir doch noch kurz erklären. Weil ursprünglich kommt dieses Bild ja aus der jüdischen Hochzeit. Ja, also da geht der Ehemann und richtet entweder im Haus seiner Eltern oder auf dem Grundstück eine Wohnung ein. Mhm. Und da kann das Brautpaar quasi nach der Hochzeit dann wohnen.
Ja.
Und sobald er das eingerichtet hat, können sie heiraten. Und jetzt gibt es ja im Neuen Testament, in den Evangelien, auch diese große Frage an Jesus: Werden wir im künftigen Reich eine Wohnung haben bei dir?
Das stimmt,
also gehören wir zu dir? Sind wir verbunden mit dir? Mhm. Und er sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen.
Ja, 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 genau.
Also schon mal sehr zuversichtlich. Und Jesus hat da schon die Idee, es hat viel Platz da, es hat viel Platz da.
Ja.
Aber jetzt kommt Johannes und setzt noch einen oben drauf und sagt, ja, das müsst ihr euch nicht so vorstellen, dass wir irgendwie umziehen, sondern der zieht zu uns.
Ja, ja, ja.
Und dadurch werden unsere Wohnungen zu Wohnungen in der Stadt Gottes.
Ja, ja.
Also das ist schon nochmal eine
sehr schön, krasse
Transformation eigentlich, die da passiert.
Ja.
Also nicht, es gibt ein himmlisches Jerusalem, zu dem wir dann irgendwie reisen oder hingebeamt werden und dort eine neue Wohnung beziehen, sondern alle unsere Wohnungen werden neu dadurch, dass Gott selbst Wohnung nimmt auf der Erde.
Ja. Ja, ja, sehr stark. Das finde ich gut, wie du das jetzt verbunden hast, auch mit dieser jüdischen, mit den Hochzeitsgepflogenheiten und dieser Frage der Jünger, werden wir dann eine Wohnung haben? Und schlussendlich eben die Pointe der Offenbarung ist ja, Gott nimmt bei uns Wohnung. Und Himmel ist, wenn Gott einzieht, wenn Gott Wohnung nimmt.
Und das ist doch das Verrückte, dass hier gar nichts Neues gesagt wird. Das finde ich eben so... Das finde ich das Allertollste daran. Es wird hier nichts Neues erzählt. Mhm. Es wird nichts vorhergesagt, was nicht schon passiert ist. Es ist nicht so, dass das irgendwie in ferner Zukunft passiert, sondern es wird etwas erzählt, was sich in der Vergangenheit schon abgespielt hat. Mhm. Nämlich, wir haben es doch gehabt bei der Folge vom Kreuz, der Vorhang im Tempel reißt, Gott ist überall und das Zeichen davon ist Pfingsten.
Ja. So,
und das, was jetzt hier passiert, Gott wird Wohnung nehmen auf der Erde, ist doch ein weiteres Bild dafür, dass er nicht mehr auf den Tempel begrenzt ist.
Ja.
Dass sein Ort nicht an einem anderen Ort ist, dass unsere Hoffnung nicht in einer künftigen Welt irgendwo ist, sondern dass es hier und jetzt ist, wo die Gemeinschaft mit Gott schon möglich ist.
Ja.
Weil er eben da ist, weil der Vorhang im Tempel gerissen ist, weil er unter uns wohnt.
Ja.
Und es weil ist, sein Geist da ist.
Ja. Ja, und es ist quasi das Ergebnis eines Transformationsprozesses, das hier beschrieben wird. Also es heißt ja auch am Anfang heißt es eine neue Erde, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Man hat das oft so gedeutet, ja, das Alte, das wird in die Tonne gekippt, das wird zusammengeknüllt und weggeworfen.
Deshalb musst du auch nicht auf die Klimaerwärmung schauen oder sowas.
Das sind oft Implikationen, die das Ganze hat. So, ich habe das auch schon gehört von Christen, so im Sinne von, ja, also allzu rücksichtsvoll muss man jetzt mit dieser alten Erde auch nicht umgehen. Das geht ja sowieso alles an Arsch und wird dann neu gemacht. Aber der Begriff, der für neu gebraucht wird, hier beim neuen Himmel und der neuen Erde, ist eigentlich ein Begriff, der für eine Erneuerung steht. Nicht für neu im Sinne von aus dem Nichts neu hervorgebracht, sondern neu im Sinne von erneuert, von transformiert. Und das ist ein Transformationsprozess, der eben zu tun hat mit dieser Bewegung Gottes zu den Menschen, mit diesem Wohnungnehmen Gottes unter uns. Und da werden Dinge umgestaltet.
Und das ist ja aber eben etwas, was Christinnen und Christen und Menschen, die zu Gott beten, ja heute schon erleben. Das ist ja mein Punkt. Also es ist nicht etwas, wo wir sagen müssen, du, wann kommt der jetzt genau? sondern der ist ja jetzt da. Und erlebbar gerade darin, dass er bei uns wohnen kann und dass wir mit ihm zusammenleben können.
Ja, und das ist ja auch, es ist ja auch sicher nicht zufällig, dass diese Beschreibung der Begegnung Gottes mit dem Menschen den Beschreibungen oder den Zeugnissen in den Evangelien wahnsinnig gleichen. Also ja, hier werden Tränen abgewischt. Jesus begegnet einem Trauerzug und erweckt dann die Toten wieder oder er heilt Menschen, er richtet sie auf, er gibt ihnen neue Würde, er befreit Gebundene von ihrer Angst, von ihrer Pein und so weiter. Also das spiegelt sich ja eigentlich, was im Dienst Jesu schon beschrieben wird. Also das ist ja, ich sage jetzt mal, das ist derselbe Vorgang oder dieselbe Qualität von, oder ich weiß nicht, ob es dieselbe Qualität ist, aber das ist diese Transformation, die Jesus ja schon veranschaulicht.
Ja, genau. Und ich finde auch, dass wenn wir an die Apostelgeschichte denken, dann wird die ja eigentlich schon wie ein himmlisch-irdisches Jerusalem geschildert.
Ja.
Die Art, wie die Gemeinde zusammenlebt, oder? Viele Zeichen und Wunder geschahen durch die Apostel. Alle Glaubenden aber hielten zusammen und hatten alles gemeinsam. Güter und Besitz verkauften sie und gaben von dem Erlös jedem so viel, wie er nötig hatte. Einträchtig hielten sie sich Tag für Tag im Tempel auf und brachen das Brot in ihren Häusern. Sie aßen und tranken in ungetrübter Freude und mit lauterem Herzen priesen Gott und standen in der Gunst des ganzen Volkes. Das ist doch eigentlich so was, wo man diese Spannung merkt. Also irgendwie dieses Gefühl zu haben, ja, schon jetzt ist Gott da und schon jetzt ist sein Reich angebrochen. Und auf der anderen Seite, aber wenn wir ganz ehrlich sind, ja auch zu spüren, ja, es ist schon noch nicht wirklich. Also es wird immer noch gemordet, es wird immer noch gestorben, wir haben immer noch Angst. Ich jetzt nicht unbedingt um meines Glaubens willen in der Schweiz hier, aber Angst vor Banalitäten. Bin immer noch kleingeistig, wo ich großherzig sein sollte, etc.
Ja.
Also all das prägt doch unsere Welt und unser jeweiliges Leben immer noch. Mhm. Wie denkst du dir das? Also gibt es sowas wie D-Day und irgendwas Großes passiert oder Gottestag und irgendwas Großes passiert und es wird etwas transformiert? Oder sind diese Transformationsbilder der Offenbarung, ich sage jetzt mal so innerpsychische Vorgänge, die bei uns selbst einfach stattfinden können oder auch nicht?
Ich weiß es nicht, Stefan. Ich habe mir das ehrlich gesagt gerade in der letzten Zeit immer mal wieder überlegt, weil ich mir das schon auch denken kann. Ich würde so sagen, im Moment halte ich immer noch daran fest oder würde sagen, das ist immer noch eine Hoffnung, die ich hege, die sich ja auch in allen Glaubensbekenntnissen niedergeschlagen hat. Ich glaube an die Wiederkunft Jesu und ich denke mir das tatsächlich noch als etwas, was in der Geschichte passiert oder was die Geschichte zu einem Ende bringen wird, weil ich überzeugt bin, dass eine neue Geschichte beginnt, aber was die Geschichte auf ein anderes Level heben wird. Also ich denke mir das schon noch als etwas, was uns wirklich irgendwo bevorsteht. Mhm. Ja.
Ja, ich bin da manchmal, wie soll ich das sagen, etwas verunsichert, weil wenn ich Paulusbriefe lese oder jetzt auch über Offenbarung.
Ja.
Und ich versuche da redlich und ehrlich zu bleiben. Dann habe ich schon das Gefühl, dass die nicht dachten, dass 2000 Jahre später Manu und Stefan bei einem Podcast darüber reden.
Also ganz bestimmt nicht.
Weil die haben nicht wahrscheinlich gedacht, also das geht keine 100 Jahre mehr. Paulus hast du zum Teil das Gefühl, der dachte, es geht keine 10 Jahre mehr.
Ja.
Jetzt sitzen wir ja trotzdem noch da und ein bisschen müssen wir ja vielleicht schon so wie der Großinquisitor in Dostojewskis genialer Erzählung sagen, naja, er ist halt nicht gekommen. Er ist halt nicht da. Er ist nicht gekommen zu richten. Es ist ganz, ganz, ganz viel Schreckliches passiert sogar seitdem. Natürlich trage ich dieses Hoffnungsbild auch in mir, dass das Unrecht, das Menschen widerfahren ist, wie soll ich das jetzt sagen? Ich erwarte nicht eine Gerechtigkeit im Sinne von einer Strafe oder sowas, das ist gar nicht mein Punkt, sondern dass die irgendwie getröstet werden. Ja, genau, also dass ihnen die Tränen abgewischt werden, dass sie dazugehören. Aber das ist bei mir wirklich eine Hoffnung, die ich nicht näher bestimmen kann, wo ich einfach sage, ich hoffe, dass Gott da andere Möglichkeitsspielräume hat, als ich denken oder glauben kann.
Ja,
darauf hoffe ich. Aber jetzt irgendwie eine Vorstellung, dass dann da mal was kommt, irgendwie der Prinz auf dem weißen Ross. Das habe ich so nicht.
Ja,
ich merke, dass ich es hoffen möchte.
Ja, und wie man sich das zu denken hat, da bin ich auch vorsichtig geworden, gerade weil die Offenbarung uns ja wirklich auch in Bildern und Symbolen begegnet, die man eben nicht so eins zu eins wörtlich nehmen kann und sollte. Aber dass diese Hoffnung auf eine Wiederherstellung, auf eine Zurechtbringung, auch diese persönliche Hoffnung auf den, auf Trost, auf Heilung der Verletzungen, auf Heilung der Zerbrochenheiten und so, dass das zu meinem Glauben gehört, das ist ganz klar. Und das finde ich eben in dieser letzten Vision der Offenbarung auch wahnsinnig berührend und stark auf den Punkt gebracht. Ich glaube, wir müssen schließen an der Stelle. Das ist die episch längste Folge, aber großartig spannend gewesen, mit dir über Offenbarung zu sprechen.
Ich hatte auch viel mehr Spaß dabei, als ich befürchtet habe. Damit sind wir ja auch am Ende von dieser Bibelreihe, die wir jetzt gemacht haben zu den großen Erzählungen. Wir werden da bestimmt noch mal was aufgreifen auch. Manu, magst du kurz erzählen, wie es weitergeht mit Ausgeglaubt?
Ja, wir haben uns Folgendes überlegt. Wir würden gerne für die nächsten Folgen noch ein bisschen auf das Thema Bekenntnisse eingehen. Und zwar einfach auf dem Hintergrund, dass eigentlich, wenn wir jetzt so diesen Gedankengang abschreiten, den wir mit diesen Folgen abgedeckt haben, diese großen Texte von Schöpfung über Exodus und Kreuz, Auferstehung, Offenbarung und so weiter. Eigentlich sind die christlichen Bekenntnisse, gerade das apostolische Glaubensbekenntnis, ein Stück weit eine Essenz dessen. Und wir wollen uns mal damit auseinandersetzen, was heißt es eigentlich, Glaubensbekenntnisse mitzunehmen, von ihnen zu leben, und was heißt es auch vielleicht, ihnen zu widersprechen oder sie persönlich neu für sich zu formulieren und so weiter. Also da würden wir gerne ein paar Folgen noch anhängen.
Genau, so wahrscheinlich so bis Weihnachten, oder?
Ja.
Mit uns das beschäftigen. Und danach
widmen wir uns den bösen schwarzen Büchern, oder wie war das? Ja, wir haben eine sensationelle Idee gehabt. Wir würden nämlich gerne eine Staffel, vielleicht sogar zwei Staffeln, das ist noch nicht ganz ausgemacht, zu Büchern, zu christlichen oder religiösen Büchern machen, die in den letzten Jahrzehnten Furore gemacht haben. Bücher, die wir herzlich empfehlen und finden, die lohnen sich nochmal zu lesen, und solche, von denen wir denken, lieber Finger weg, also der Giftschrank in der Bibliothek.
Geil, jetzt haben wir auch einen Giftschrank.
Ja, also und da sind wir aber auch dankbar für eure Inputs, weil wir wollen nämlich wirklich von euch auch wissen, was sind Bücher, wo ihr denkt, also es müssten nicht irgendwelche...
Es müssen aber Bücher sein mit Impact.
Oder? Genau.
Also jetzt nicht irgendwie, hey, mein Freund hat mal ein tolles Buch geschrieben, leider hat es niemand gelesen, sondern wirklich so Dinge, die, ich sage jetzt mal so Hauskreisszene oder aber auch Spiegel-Bestsellerliste geprägt haben. Darüber sollten wir sprechen, und wenn ihr da konkrete Tipps habt, wir werden in der Story eine Kachel machen, dann schreibt uns das rein. Dann haben wir jetzt noch Zeit und über Weihnachten noch Zeit, das alles zu lesen und können dann darüber sprechen.
Genau.
Jetzt wünschen wir euch eine gute Woche, und wir hören uns nächste Woche mit dem Apostolikum. Tschüss.
Tschüss zusammen.